Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Diese Modethemen, wenn sie nicht in einer vernünftigen Bewertung der Aktien verankert sind, irgendwann laufen die aus und die Masse der Anleger fliegt dann einfach zum nächsten Modethema.
Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader.
Hallo, hier ist Stefan Waldhauser vom Hightech Stockpicking Wikifolio.
Andi Groß vom Börsenradio. Ich habe gerade mal meinen Text vom letzten Mal angeguckt und das ist ja der Text vom letzten und vorletzten und so weiter und so weiter. Also die Vorstellung dann von dir und ich weiß gar nicht, wie alt das Ding jetzt dann schon ist. Seit gut 7 Jahren betreut er das Wikifolio Hightech Stock Picking. Ich glaube, ich muss da mal ein Update machen. Ich habe drauf geschaut. Es sind ja 10 Jahre und nicht nur irgendwelche 10 Jahre, ja auf den Tag genau. Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Wie würdest du das zusammenfassen?
Ja, kann man so sagen. 5 sehr, sehr gute Jahre und dann jetzt 5 sehr magere Jahre. So kann man es ganz grob zusammenfassen. Ich meine, das, was den ersten 5 Jahre da passiert ist, nachdem ich 2016 gestartet bin, das waren natürlich Wahnsinnsjahre. Auch für mich persönlich, von dem Startkurs von 100 Euro ist ja das Zertifikat auf 400 gegangen. Also eine Vervierfachung in 5 Jahren, das war 30% plus jährliche Rendite nach allen Kosten. Das war mir natürlich auch klar, dass das nicht nachhaltig ist, weil das ist einfach nicht möglich. Und dann kam natürlich auch der Software-Crash im Jahr 2022, der heftiger war als erwartet und von dem sich ja diese Cloud-Software-Titel nicht mehr erholt haben und dem sich auch mein Wikifolio nicht entziehen konnte. Ich bin also jetzt immer noch nach 4,5 Jahren, glaube ich, nachdem dieser Höhepunkt erreicht wurde, deutlich über 30% unter den ehemaligen Höchstkursen. Und das ist auch nur ein schwacher Trost, das Benchmark, mit dem ich mich immer gerne vergleiche, diese Emerging Cloud Index von der Nasdaq, noch weit schlechter ist. Es hilft alles nichts, diese Werte, in die ich bevorzugt investiere, Softwarewerte, digitale Plattformen, sind mega out an der Börse. Und ja, mein Wikifolio leidet da einfach drunter und ich ziehe meine Strategie weiter durch und freue mich drauf, wenn wieder bessere Zeiten kommen.
Ja, wie gesagt, gute Zeiten, schlechte Zeiten, das ist ja so ein Auf und Ab momentan, so die kleine Dürrephase ist, guck mal, also durchschnittlich 10% Rendite im Jahr. Also ich verstehe dich richtig, du sagst, mein Anspruch ist höher und ich glaube, das ist auch so schmerzhaft, wenn man mal mit diesen Traumrenditen da unterwegs gewesen ist, das dann irgendwo auch zu akzeptieren. Vielleicht soll man es auch gar nicht akzeptieren, sondern entsprechend weiterarbeiten. Aber machen wir jetzt eine Bestandsaufnahme zum 10. Geburtstag. 15 Aktien im Wikifolio, 20% etwa die Cash-Position. Die Cash-Position, ist das etwas, was man bei dir immer findet, damit du zuschlagen kannst, wenn sich irgendwo ein neuer Highflyer auftut?
20% Cash-Position ist schon überdurchschnittlich groß für meine Verhältnisse. Ich war auch schon am Ende dieses Hypes, als ich mit einem Einbruch ja durchaus rechnete. Damals Ende 2021 hatte ich sogar eine 30% Cash-Position. Jetzt sind es wieder über 20% und die Tendenz geht da eher nach oben, weil ich wieder grandiose Überbewertungen sehe an den Technologiebörsen insgesamt. Natürlich nicht in den Werten, in denen ich investiert bin. Aber eins ist auch klar, wenn die KI-Blase, die ich deutlich sehe, wenn die platzen sollte, dann wird kurzfristig wahrscheinlich erstmal alles, wo Technologie draufsteht, mit runtergerissen. Also ich bin nicht so vermessen zu glauben, dass wir hier Verwerfungen an der Nasdaq haben werden und mein Depot marschiert antizyklisch kurzfristig nach oben. Ich glaube schon, dass diese Value-Werte, die es ja inzwischen sind in meinem Portfolio, wenn man sich da anguckt, eine PayPal zum Beispiel, die wird zum 6-fachen Cashflow gehandelt, obwohl der Cashflow stabil ist. Es ist nicht so, dass PayPal jetzt hier eine Plattform im schnellen Niedergang wäre. Aber es ist halt kein Wachstum mehr da, kein vernünftiges Wachstum. Und die Anleger sind einfach geflohen aus solchen Werten. Und ja, ich warte darauf, dass wirklich der Einbruch kommt, um dann nochmal nachlegen zu können. Ja, das ist der Grund für die hohe Cash-Position.
Jetzt haben wir ja aktuell noch dieses Thema mit SpaceX. Und ich habe so den Eindruck, wie ein riesiger Staubsauger wird hier alles aufgesaugt, was an Liquidität noch irgendwo in den kleinsten Ritzen ist. Also so wie ein schwarzes Loch im Weltall, das ist ja auch so masseintensiv, dass es sogar das Licht verschluckt, wird alles aufgesogen, was nicht bei 3 auf dem Mars war. Ich nehme an, du hast keine Stücke haben wollen. Warum eigentlich nicht?
Ja, tatsächlich. Ich halte es da mit Warren Buffett. Der hat mal gesagt, eine Aktie, die du nicht 10 Jahre lang besitzen willst, solltest du keine 10 Minuten besitzen. Und tatsächlich hatte ich die kurzfristigen Kursgewinne, die haben mich nicht überrascht. Habe ich in meinem Blogartikel sogar prophezeit. Aber das ist natürlich Zockerei, mit SpaceX ja zu handeln und darauf zu vertrauen, dass diese verrückte Börsenblase und SpaceX 2, ist egal, ob das 1,7 Billionen oder 2 Billionen das Preisschild ist, es ist nur ein Bruchteil wert. Und ja, ich hatte ja einen langen Blogartikel geschrieben, warum jetzt ja das so aufgesetzt ist vom Börsengang her mit Inklusion in Nasdaq 100 Index, MSCI World Index und so weiter. Sind ja Börsenregeln außer Kraft gesetzt worden, damit SpaceX jetzt in allen möglichen ETFs landet. Aber da jetzt drauf zu setzen, wie lange da die Blase noch weitergeht und ob es jetzt noch ein halbes Jahr dauert oder nicht, ehrlich gesagt, das finde ich müßig, darüber zu diskutieren, ist überhaupt nicht mein Stil. Ich lege ja unternehmerisch an, also wirklich langfristig, gucke mir die Unternehmen an und wenn die qualitativ hochwertig sind und mehr wert sind als der Preis, der an der Börse bezahlt wird, dann steige ich ein und bei SpaceX ist ja genau das Gegenteil der Fall. Jetzt Short-Positionen kann ich keine eingehen in diesem Wikifolio, das ist Long-Only, deswegen ist das auch keine Alternative, insofern ist das für mich ganz einfach, ich bleibe da außen vor.
Aber das Thema an sich, also Geld verdienen mit den Sternen, mit Raumfahrt, mit Satelliten, mit, gut, will ich jetzt nicht den Mars besiedeln, das ist sicherlich irgendwo dann Quatsch oder zu viel Science-Fiction, aber ist das nicht etwas, was nicht nur fasziniert, sondern was auch funktionieren kann und eigentlich, muss man sagen, funktionieren wird?
Das kann schon sein. Aber für mich kommt es immer wirklich auf die Bewertung des Unternehmens an. Mir fehlt da auch die Fantasie, um zu sagen, okay, in 10 Jahren, in 20 Jahren wird das Unternehmen das wert sein, als was es heute gehandelt wird.
Nee, ich meine es gar nicht nur SpaceX. Das ist ja, wenn man es mal ganz ehrlich betrachtet, ist ja nur einer von vielen. Es ist ein Weg. Wenn ich mir die Satelliten zum Beispiel anschaue, und nun bin ich Luft- und Raumfahrttechniker, ist das schon viele Jahre her, aber das ist nach wie vor ein Hobby von mir. Und als ich studiert habe, war das ein wahnsinnig teures Thema. Ja, also Geld spielte keine Rolle und das war auch gut so, weil du hast also wirklich die NASAs dieser Welt mit Geld zugeschissen. Muss man einfach so sagen. Irgendwann kamen sie aber auch irgendwie auf den Trichter, mal die Kosten anzuschauen und haben gemerkt, ja, wenn ich sowas öfter mache, so eine Rakete, ja, dann habe ich eine Lernkurve, dann wird das günstiger. Und was solche Leute wie Elon Musk jetzt machen, die machen es billig. Und auf einmal hast du ein Geschäftsmodell, dass du einen Kommunikationssatelliten ins All schießt, der dort Geld verdient, weil er zum Beispiel Internet irgendwo hinbringt, das wird bezahlt und es bleibt da was hängen. Also dieser kleine Teil von SpaceX, der sich mit den Satelliten beschäftigt, mit diesem Internet-Thema, der ist hoch profitabel.
Ja, eine Starlink-Aktie hätte ich auch gern gekauft, Andreas.
Und wie gesagt, es gibt ja noch andere Starlinks auf dieser Welt. Da wollte ich ja hin. Und es gibt richtig gute Unternehmen, auch in Deutschland. Also die OHB in Bremen. Also sensationell. Also ich habe die immer irgendwie so im Augenwinkel beobachtet und dachte, naja, wenn das Thema Kosten, wie ich diese Dinger in Weltall, in die geostationäre Bahn bekomme oder einfach in den Umlauf. Wenn das in Griff ist, boah, also dann wird da die nächste Stufe gezündet.
Das mag sein. Ich will auch nicht die Raumfahrttechnologie verteufeln, um Gottes Willen. Ich habe mir auch diese Werte, von denen du jetzt redest, nicht angeschaut. Müsste man sich im Einzelnen anschauen. Ich investiere in so ein Unternehmen, wenn ich wirklich von dem Geschäftsmodell überzeugt bin. Ja, das müsste man sich jetzt da im Einzelnen angucken. Bist du investiert?
Dann würde ich nicht so reden. Ich gucke mir das natürlich an, teile, wie gesagt, auch aus einer gewissen ausbildungstechnischen Historie die Begeisterung dafür, aber...
Ja, das ist ja schon mal eine gute Grundvoraussetzung, ja, dann hast du schon mal eine bessere Voraussetzung, da zu investieren als ich zum Beispiel, weil du dich da auskennst. Deswegen bin ich ja mit meiner Expertise rund um Software, Enterprise-Software, digitale Plattformen, so versessen darauf, hier in meiner Branche, wo ich mich auskenne, wo ich auch weiß, was die Unternehmen in der realen Welt außerhalb der Börse wert sind, da ist es für mich viel, viel einfacher dann zu investieren. Da habe ich den Heimvorteil und den hast du scheinbar mit dem Thema Raumfahrt.
Dann zeig uns doch mal, wieso, weshalb, warum du deinen Heimvorteil genutzt hast und HubSpot aufgenommen hast. Was machen die? Die sind neu.
HubSpot habe ich vor einigen Jahren schon mal im Portfolio gehabt. Und HubSpot ist auch eines dieser Unternehmen, die völlig zu Unrecht seit anderthalb Jahren unter die Räder gekommen sind. 80% an Wert verloren haben, von $800 ist die Aktie auf $200 runtergekracht. Und das, obwohl das Unternehmen weiter zweistellig wächst, obwohl es immer profitabler wird. Und an HubSpot bin ich relativ nah dran, weil ich bin einerseits Kunde von HubSpot. Ich kenne auch einen der bekannten HubSpot-Partner persönlich und unterhalten wir uns immer wieder, wie das Geschäft läuft als HubSpot-Partner und wie der Vertrieb natürlich auch läuft. Und ja, ich glaube, einschätzen zu können, welche Softwareunternehmen wirklich gefährdet sind, durch KI disruptiert zu werden und welche nicht. Es gibt ja immer diese Aufteilung in verschiedene Arten von Softwaresystemen und die sogenannten Systems of Record, also da, wo der Status von Unternehmen festgehalten wird, wo die Compliance stattfindet, die sind weniger gefährdet. Zum Beispiel eine SAP gehört dazu und fälschlicherweise wird HubSpot vom Markt offenbar nicht angesehen als eines dieser Systems of Record Systeme, sind es aber in der Realität. Also bei den vielen, vielen mittelständischen Kunden, die HubSpot hat, ist das System in der Praxis nicht mehr wegzudenken. Und jeder, der glaubt, sowas wie HubSpot könnte man sich selber entwickeln, Stichwort White Coding, dass die Unternehmen sowas jetzt selber machen würden, das ist einfach, ja, das entspricht nicht der Realität. Es ist tatsächlich so, dass es gewisse Probleme gibt, vor allen Dingen im Marketing, also Stichwort Kundengewinnung, alles, was früher gut funktioniert hat, so mit SEO oder Performance Marketing, mit Google, das digitale Marketing muss umgebaut werden, nicht nur bei HubSpot, bei fast jedem dieser Firmen, die mit kleinen Kunden agieren. Aber das funktioniert recht gut, da gibt es gewisse Anpassungen. Und dass ein Unternehmen, wenn es jetzt nun mal eine gewisse Größe erreicht hat, nicht mehr mit 30-40% im Jahr wächst, sondern vielleicht nur noch mit 15-25%, das ist doch ganz normal. Also HubSpot hat sich wunderbar weiterentwickelt und kostet jetzt ein Fünftel des Preises wie noch vor anderthalb Jahren. Und ja, das kann man sich dann noch ein bisschen genauer natürlich anschauen. Und im Falle HubSpot glaube ich, dass der Zeitpunkt erreicht war, wo ich eben jetzt eingestiegen bin vor wenigen Wochen. Allerdings behutsam, langsam mit einer kleinen 3% Gewichtung. Also ich bin durchaus davor vorbereitet, dass ich jetzt nicht den Tiefpunkt erwischt habe. Das wäre auch immer ein bisschen Glück. Aber ich bin sehr happy mit dieser Einstiegsposition da jetzt. Insgesamt weite ich auch die Positionen in Software-as-a-Service-Unternehmen, in Cloud-Unternehmen, das sind diese richtig, richtig ungeliebten Unternehmen, weite ich jetzt wieder aus. Also ich habe in letzter Zeit auch noch mit UiPath, Elastic, Monday oder andere Unternehmen aufgebaut bzw. aufgestockt.
Dieser Investmentansatz von dir, sich da auch gegen den Markt zu stellen, gegen den Strom zu schwimmen, du hast jetzt erneut gesagt, denn den Satz kenne ich von dir, es sind Unternehmen, die völlig zu Unrecht unter die Räder gekommen sind. Das heißt aber auch, dass es am Markt eben Menschen, und offensichtlich ist das die Mehrzahl, dass es Menschen gibt, die eben die andere Meinung dann haben. So funktioniert eben Börse. Wie lang, so eine persönliche Frage, wie lange kann man sowas aushalten? Auch nervlich.
Also ich persönlich, ich kann es sehr, sehr lange aushalten. Du hast eben gesagt, meine durchschnittliche Rendite jetzt hier in dem Wikifolio über die 10 Jahre hinweg sind 10%, knapp 10% sind es aktuell, nach allen Kosten wohlgemerkt. Das ist gar nicht so weit weg von dem, was ich von mir erwarte. Ja, also ich habe jetzt auf 30-40 Jahre gerechnet, vielleicht 12-13% Rendite und bin damit sehr, sehr zufrieden, sehr gut gefahren. Und ich weiß genau, dass diese Bewertungen sich irgendwann dem wahren Wert der Unternehmen in der realen Welt außerhalb der Börse wieder anpassen werden. Ich habe das schon zweimal vorher erlebt. Also insgesamt war das jetzt das dritte Mal in diesem Jahrzehnt, dass mein Depot sich im Wert halbiert hat. Es ist diesmal tatsächlich, dauert es ziemlich lange, bis die Neubewertung kommt. Ich habe den Drawdown jetzt 4,5 Jahre. Ich habe immer gesagt, Anlagehorizont sollte 7 Jahre sein, also in den nächsten 2,5 Jahren. Würde ich schon erwarten, dass sich da was tut. Ansonsten, ja, man lernt immer dazu. Nach 40 Jahren an der Börse wäre es dann das erste Mal so, dass es noch länger dauert. Aber ich bin einfach da gelassen, wahrscheinlich aufgrund meines Alters. Ich bin jetzt fast 59 Jahre alt, bin 40 Jahre an der Börse, habe da so viel erlebt und weiß auch, dass alle diese Modethemen, wir haben jetzt gerade über Raumfahrt geredet, ja, vor 5 Jahren war selbst hier mein Cloud-Unternehmen, meine Software-Unternehmen war das Modethema. Zwischendurch hatten wir Cannabis und Wasserstoff, erinnerst du dich noch? Und weiß der Teufel was? Und immer werden neue ETFs aufgelegt, wenn es dann, ja, und diese Modethemen, wenn sie nicht in einer vernünftigen Bewertung der Aktien verankert sind, sind irgendwann laufen die aus und dann fliegen die Masse der Anleger fliegt dann einfach zum nächsten Modethema. Und ich bin immer sehr, sehr gut damit gefahren, gerade die Dinge ins Depot zu nehmen, für die sich aktuell keiner interessiert hat. Ja, manchmal wird man dann belächelt. Natürlich sehe ich jetzt mit meinen 10% Durchschnittsrendite schlecht aus. Bei den Nasdaq-ETF-Anlegern zum Beispiel, die die letzten 8, 9, 10 Jahre, ich glaube 20% im Jahr gemacht haben. Aber ist das nachhaltig? Ich meine, ich weiß noch, was nach der Jahrtausendwende passiert ist mit der Nasdaq. Da lief es ja mal eine Zeit lang ganz genauso, als dann die Dotcom-Bubble geplatzt ist, haben sogar erstklassige Unternehmen wie eine Amazon 90% verloren, ja, weil sie damals eben auch unfassbar hoch bewertet waren. Also tolle Unternehmen können auch mal die Hälfte oder auch 3/4, 4/5, im Extremfall 90% des Wertes verlieren, ohne dass sich das Unternehmen an sich verschlechtert, nur weil die Bewertung dann auf ein normales Maß wieder zurechtgestutzt wird. Und das haben wir jetzt bei vielen diesen Softwarewerten gesehen oder bei einer PayPal, die war auch vor 5 Jahren hoffnungslos überbewertet. Mittlerweile sind die meiner Meinung nach sogar zu stark abgestraft worden und ja, diese Übertreibungen gehen nach oben und nach unten und da haben wir jetzt Übertreibung nach unten und man muss einfach nur geduldig sein, dann kann man das ewig lang aushalten. Natürlich muss man ein paar Grundregeln beachten, also niemals Aktien auf Kredit zum Beispiel halten, ja, keine zusätzlichen Gebühren da irgendwie, also ich spiele mit der Zeit, ja, ich kann warten, wenn ich jetzt zum Beispiel Short-Positionen halte und habe mir die Aktien geliehen und muss dafür Zinsen zahlen, dann ist es natürlich so auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Deswegen, ich bin mit diesem Long-Only-Portfolio von unterbewerteten Titeln, ja, das macht mir auch keinen Spaß zu sehen. Ich bin in diesem Jahr 20% im Minus, während hier diejenigen, die auf Speicheraktien gesetzt haben und auf KI-Infrastruktur gesetzt haben und die Neoclouds auf dem Papier, sprich Buchgewinne, unglaublich erzielt haben. Aber entscheidend ist das, was im Endeffekt dann an Rendite rauskommt, die wirklich dann umgesetzt wird, realisiert wird. Und ja, das warten wir dann erstmal ab, weil ich kenne Leute, die sitzen auf Gewinnen mit Nvidia und Tesla in 1000%, 10.000%, was auch immer. Ja, und die haben Klumpenrisiken im Portfolio und wissen gar nicht, auf welcher Zeitbombe sie da sitzen. Also ich denke, da muss jeder so seine Erfahrung machen. Meine sind jetzt 40 Jahre lang und deswegen sehe ich das ganz entspannt, auch wenn es gerade halt wirklich nicht gut läuft, muss ich sagen.
Und 10 von diesen 40 Jahren mit dem Wikifolio Hightech Stock Picking. Stefan Balthauser, vielen Dank.
Gerne, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.
Börsenradio Network AG.